Liebe Gemeinde, wer von uns kennt das nicht? Die Angst vor dem Montag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn das Wochenende ausläuft und der Alltag wieder so in Sichtweite rückt, die Arbeit, die Schule, die Uni, dann kommen manche Leute in eine schwierige Stimmung hinein, kriegen ein bisschen beklemmendes Gefühl in der Magengegend. Oder beim Urlaub ganz ähnlich, wenn die angeblich schönsten Wochen des Jahres zur Neige gehen, dann können viele den anrückenden Alltag nur dadurch durchhalten, dass sie gleich wieder den nächsten Urlaub planen. Oder wie wir das manchmal gemacht haben, wenn die Ferien zu Ende waren, haben wir schon gleich geguckt, wann die nächsten Ferien dran sind und die Tage gezählt. Alltag, das ist manchmal schwer. Alltag, das ist genau die Situation, in der die Jünger sich in unserem Predigttext befinden. Einige Wochen nach den Osterereignissen und einige Tage vor Himmelfahrt. Die großen Stunden liegen hinter ihnen. Das Staunen und der durchbrechende Jubel über die Wahrheit der Auferstehung. Und langsam stellt sich die Normalität ein. Es riecht nach Alltag. Und das ist die Situation der Christen bis heute. Die Auferstehung Jesu ist in Geltung, sie ist in Kraft, sie ist gut belegt. Da kann keiner mehr dran rütteln, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Aber wir leben trotzdem in einer sehr alltäglichen Welt, der man es auf den ersten Blick nicht ansieht, dass Jesus in ihr auferstanden ist. Das ist unser Problem. Der Tod ist in dieser Welt nicht leblos und nicht untätig geworden. Und die große Frage ist, gibt es das wirklich im Alltag, ein Leben mit dem Auferstandenen? Das ist die Frage. Und darauf gibt unser Predigttext heute Morgen eine sehr deutliche Antwort. Ich lade Sie ein, das mitzulesen. Im Johannesevangelium, wir befinden uns jetzt also im Fortgang der Osterereignisse. Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Haben Sie auf Ihrem Zettel vorliegen. Danach offenbarte Jesus sich abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Dies ist nun das dritte Mal, und man kann auch übersetzen, ein drittes Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wenn man sich in diesen Bericht hineinliest, dann spürt man förmlich die Umbruchssituation. 3 Jahre lang waren sie Tag für Tag mit Jesus zusammen. 3 Jahre lang. Und dann kam die Kreuzigung, die Auferstehung und danach die neue Situation. Jesus ist auferstanden. Ja, sie hatten seine Nägelmale gesehen, sie hatten mit ihm zusammen gebratenen Fisch gegessen. Sie hatten sich völlig davon überzeugen können, es ist der Herr. Und doch gab es Veränderungen. Der Herr war eben nicht mehr ständig sichtbar, nicht mehr ständig greifbar. 40 Tage ist er ja noch nach der Auferstehung auf der Erde gewesen, der Herr Jesus. Er ist seinen Leuten immer wieder erschienen. Und er hat diese Begegnungen genutzt, um die Jünger Schritt für Schritt auf die Zeit danach vorzubereiten. Das ist hochinteressant. Johannes schildert 3 Begegnungen Jesu mit dem ganzen Jüngerkreis unter anderem. Und jede dieser Begegnungen hatte ihren ganz besonderen Akzent. In Johannes 20, 19 bis 23 überzeugt Jesus sie von der Wirklichkeit der Auferstehung. Ich bin real auferstanden. Die zweite Begegnung, die geschildert wird, da steht vor allem Thomas im Mittelpunkt. Da räumt Jesus Zweifel an der Auferstehung aus. Und jetzt hier in dieser dritten Begegnung, die Johannes schildert, und das ist unser Bericht, unser Text, führt er sie jetzt in die Zeit des Alltags wieder hinein. Darum geht's. Er baut ihnen die Brücke für die Zeit, in der die Apostel in vielerlei Hinsicht, und das wird heute Morgen deutlich werden, in der gleichen Situation sind wie wir jetzt. Die ersten beiden Treffen, die fanden noch am Tatort statt, in Jerusalem. Dieses Treffen, was wir heute uns anschauen, ist bereits für den Norden Israels geplant, also für Galiläa. Jesus hatte gesagt, er würde dort mit ihnen noch einmal zusammentreffen. Das ist die Situation unseres Textes. Es gab bestimmt Absprachen vorher und so sind sie jetzt für einige Tage zurück in Galiläa, im Norden, am See Tiberias, am See Genezareth, hier, wo sie hergekommen waren, hier, wo alles angefangen hatte. Wir haben ja in unseren Studien über das Markus-Evangelium in der Bibelstunde ganz viel kennengelernt über den Dienst Jesu im Norden, in Galiläa. Und jetzt nimmt er sie wieder mit hierher in den Norden. Und Galiläa, das stand für die Jünger für Alltag. Da kamen sie her. Das war ihre Heimat. Die Situation war verändert, weil Jesus auferstanden war. Und trotzdem war vieles genauso wie vorher. Und man sah als Galiläa nicht unbedingt an, dass Jesus auferstanden war. Und so ist es auch, wenn wir Christen werden. Es ist eigentlich alles verändert. Die Grundposition unseres Lebens hat sich verändert. Und doch ist vieles andere vom Alltag noch gleich. Der Ort, in dem wir leben, die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, das Haus, die Straße, die Herausforderungen, der Ärger, es ist vieles noch gleich. Und in ganz wenigen Tagen werden die Jünger in einer ähnlichen Situation sein wie wir heute. Dann wird Himmelfahrt sein, 40 Tage nach Ostern. Jesus wird in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgehen. Er wird ihnen sagen, ich bin immer bei euch, weil ich überall eingreifen kann als der allmächtige Gott. Ich werde eure Gebete hören, ich werde immer in eurer Nähe sein, aber sie werden ihn nicht mehr in dieser direkten Weise sehen. Das ist die Situation. Und darauf bereitet Jesus sie vor. Und es ist hochinteressant, wie ausführlich Johannes diese Szene beschrieben hat. Er war ja dabei. Auf den ersten Blick wundert man sich über die vielen alltäglichen Einzelheiten, werden Sie noch sehen, die da drin vorkommen. Aber genau darum geht's. Er will sagen, wenn wir mittendrin sind in den Einzelheiten unseres Alltags, dann ist Jesus auch da. Und das ist die große Frage, die wir immer wieder stellen. Gibt's das wirklich, Leben im Alltag mit dem Herrn Jesus, mit dem Auferstandenen? Oder sind das 2 verschiedene Welten? Da der Herr Jesus und der Glaube. Und auf der anderen Seite das, was wir so alltäglich zu bewältigen und zu tun haben. Diese Frage hat sicherlich die Jünger auch umgetrieben. Und was tun sie? Sie tun zunächst mal das Naheliegende in Vers 3, sie gehen fischen. Vers 3, ja, sie waren beieinander und sind da am See Genezareth und haben wahrscheinlich nur mal gesprochen über alles, was in der Vergangenheit gelaufen war. Und dann sagt Petrus in Vers 3, gehen wir fischen. Ich will fischen gehen. Und sie sprechen zu ihm gut, so wollen wir mitgehen. Manche Ausleger meinen, das sei ungehorsam gewesen. Petrus hätte missionieren sollen und stattdessen geht er fischen. Aber das steht hier nicht. Er geht jetzt erstmal fischen, ist ja prinzipiell nichts dagegen zu sagen. Wir können uns vorstellen, wie sie so die alten Gerätschaften rausgeholt haben. Vielleicht hatten in der Zwischenzeit irgendwelche Mitarbeiter den kleinen Betrieb weitergeführt. Sie nehmen das Boot, die Netze, setzen sich rein und fahren raus. Es ist alles wie früher. Die Kollegen schließen sich an. Aber Gottes zukünftige Apostel merken, wie sehr sie doch noch in dieser normalen Welt leben. Denn der Fischfang ist ein Schlag ins Wasser. Obwohl sie zur besten Zeit unterwegs sind, nämlich nachts, fangen sie nichts, wie hier steht. Und dann dämmert der Morgen und während der Morgen dämmert, hören sie, wie vom Ufer aus eine Person ihnen etwas zuruft. Wegen der Dämmerung können sie das nicht sehen. Sie sind, hier steht 200 Ellen in Vers 8, also etwa 90 Meter vom Strand entfernt. Aber da steht einer und ruft. Und man kann ihn hören, weil der Schall durch das Wasser weitergetragen wird. In jener Region kann man also sehr weit, wenn man draußen ist, auf dem Wasser des Sees Genezareth, sehr gut hören, was einer sagt oder ruft, der dort am Ufer steht. Und so steht da einer und ruft. Und die Jünger rechnen in dem Moment absolut nicht mit Jesus. Wenn Sie mal Vers 4 sich angucken. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. In der Dämmerung, 90 Meter weg, mussten sie ihn auch nicht unbedingt erkennen. Und der Rufer am Ufer, der erfasst sofort ihr Problem. Er ruft nämlich, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie rufen zurück, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und sie befolgen seinen Rat, obwohl das wieder gegen alle Fischererfahrung war. Aber kann ja nichts passieren, kann ja nicht mehr schlimmer werden, als es schon ist. Lehrer als Lehrer geht nicht. Und sie tun das mit ganz erstaunlichem Erfolg. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Und dann Vers 7. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, das war die Selbstbezeichnung des Johannes, das war sein Zeugnis, ich bin deshalb Jünger, weil der Herr mich liebt, das hätten all die anderen Jünger auch sagen können, so nennt er sich selbst hier in seinem Evangelium, der sagt zu Petrus, es ist der Herr, der kapiert als Erster. Johannes kapiert als Erster, es ist der Herr. Und das ist die erste Lektion, die die Jünger über ihren neuen Alltag als Christen lernen, dass Jesus trotzdem da ist. Dass Jesus trotzdem da ist. Auch wenn sie jetzt nicht mehr täglich Seite an Seite mit ihm durch die Lande ziehen. Auch wenn Jesus jetzt nach der Auferstehung nicht mehr ständig mit ihnen unter einem Dach wohnt. Sie nicht mehr jeden Tag zusammen Frühstück, Mittag und Abendbrot essen. Auch wenn um sie herum alles nach der alten Arbeit riecht. Nach den alten Fischernetzen und den alten Booten. Er hat sie nicht aus dem Blick verloren. Und das ist das Erste, die erste Lektion, die wir hier lernen für den Alltag mit Jesus. Jesus sagt, du bist in meinem Blick. Wenn Sie mitschreiben wollen, schreiben Sie das auf. Du bist in meinem Blick, das ist der erste Punkt. Dieser wunderbare Satz hier in Vers 4, als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Er ist da und er sieht sie genau. Wissen Sie, wir haben als Christen oft ein ganz ähnliches Lebensgefühl wie die Jünger. Ganz ähnlich. Wir wissen, dass Jesus da ist. Wir wissen es. Aber gleichzeitig rechnen wir nicht wirklich damit, dass er jetzt in diesem Augenblick wirklich bei uns ist. Wir wissen das im Kopf, aber wir rechnen nicht damit. Es ist verrückt, aber es ist so. Wir strampeln uns oft ab in unserer Arbeit oder in der Familie und der ganze Alltagskram kommt uns oft einfach zu banal vor, zu gewöhnlich, als dass wir mit Jesus rechnen würden. Und hier steht in Vers 4b, die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Und doch sagt Jesus, du bist in meinem Blick. Egal, ob du es merkst oder nicht, du bist in meinem Blick. Und wenn du dich abstrampelst und abmühst mit deinem Alltag und wenn du dich abkämpfst mit deiner Angst und wenn du drin hängst in deiner Einsamkeit und wenn du wieder den Eindruck hast, es wächst dir alles über den Kopf und wenn es dich einfach nur langweilt, weil scheinbar nichts Neues passiert, Jesus sagt, du bist in meinem Blick. Und Jesus blickt nicht nur auf unsere Situation drauf, sondern er blickt auch durch unsere Situation durch. Er versteht sie. Das wird auch deutlich. Jesus zeigt den Jüngern, Leute, ich weiß genau, wo euch momentan der Schuh drückt. Und Jesus formuliert das als eine rhetorische Frage, also so dass die Antwort eigentlich schon klar ist in Vers 5. Er sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten ihm nein. Und wissen Sie, was mich wundert hier? Jesus kümmert sich um dieses Problem, obwohl es ein ganz harmloses Problem ist, vor dem die Jünger stehen. Die waren ja nicht am Verhungern. Die kämpften ja auch nicht gegen das Ertrinken im See Genezareth. Sie hatten eben jetzt dieses Alltagsproblem mit diesem missglückten Fischzug. Das war's. Eigentlich nicht so was Schlimmes. Eine alltägliche Situation. Und gerade da macht der Herr Jesus ihnen klar, du bist in meinem Blick. Du bist in meinem Blick. Was immer du vor den Händen hast zurzeit. Ich sehe es. Und uns gilt diese Zusage ganz genauso. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, heißt in einem alten Lied. Die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land, er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein, im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Er kennt uns. Christen sind Leute, die jede Sekunde im Blick ihres Herrn leben und in der Nähe ihres Herrn leben. Und egal, ob Sie jetzt eine Predigt hören oder später mit Ihrer Familie am Mittagstisch sitzen oder ob Sie morgen früh mit dem Auto zur Arbeit oder zur Uni oder ins Forschungslabor oder wohin auch immer fahren, ob Sie dann mit Ihren Kollegen sprechen, ob Sie vor einem Stapel unbezahlter Rechnungen sitzen, was immer sein wird. Sie sind in seinem Blick, das ist nicht immer nur beruhigend, das ist manchmal auch ganz schön beunruhigend. Wir sind nämlich auch in seinem Blick, wenn wir krumme Touren machen. Wir sind auch in seinem Blick, wenn wir schlechte Reden führen. Wir sind auch in seinem Blick, wenn wir miese Filme sehen. Wir sind auch in seinem Blick, wenn wir Dinge tun, sagen und denken, von denen wir genau weiß, dass er es nicht will. Auch dann sind wir natürlich in seinem Blick. Er ist da. Halten Sie das fest. Das gilt für den Alltag mit Jesus, dass er sagt, du bist in meinem Blick. Und Johannes kapiert das als erster, diese Lektion. Und Johannes sagt es dann an Petrus weiter. Und das ist hochinteressant. Johannes kapiert es als erster und Petrus handelt als erster. Vers 7. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt. Also hat mit freiem Oberkörper gearbeitet. Da steht Gymnos im Griechischen. Das heißt, er wird eben mit freiem Oberkörper bei der Wärme gearbeitet haben und er warf sich ins Wasser. Also Petrus macht sich auf den Weg. Und wir sehen jetzt ein zweites, was Jesus den Jüngern und uns deutlich macht. Hier Alltag mit Jesus bedeutet nicht nur, du bist in meinem Blick, sondern zweitens, du bist in meiner Hand. Du bist in meiner Hand, sagt Jesus den Jüngern in dieser Situation. Das heißt, du bist abhängig von mir. Du kannst nicht mal einen Fischzug ohne mich machen, Petrus. Du bist in meiner Hand, auch in deinem Alltag. Du brauchst mich. Und zwar nicht erst später, wenn ihr rausgehen werdet, um zu predigen und die ganze Welt zu missionieren. Nicht erst dann, nein, ihr braucht mich schon jetzt. Du brauchst mich sogar bei deinem ureigensten Handwerk der Fischerei. Du brauchst mich bei deinem ureigensten Handwerk mit Computerproblemen fertig zu werden. Du brauchst mich bei deinem ureigensten momentanen Handwerk Griechisch zu lernen. Du brauchst mich, wo immer du bist, wenn du deine Kinder erziehst, wenn du mit deinem Seniorenkreis unterwegs bist, wenn du mit deinem ganz stinknormalen Alltag, entschuldigen Sie, fertig werden musst, du brauchst mich, sagt Jesus. Du bist in meiner Hand. Das ist hier gemeint. Und wie oft geht mir das so, dass ich das zwar theoretisch weiß, an Gottes Segen ist allen gelegen, das sagt sich schnell, ist alles gelegen an Gottes Segen, aber von meinem Lebensgefühl her gehe ich an die Sachen doch oft so ran, als ob ich mit meiner eigenen Intelligenz und mit meiner eigenen Geschicklichkeit, mehr oder weniger großen Geschicklichkeit, die Sache schon irgendwie hinkriegen würde. Ja, so geht's uns doch oft. Unser Lebensgefühl spielt uns oftmals einen Streich. Das Sichtbare, das halten wir für die eigentliche, wirkliche Wirklichkeit. Das, was wir sehen, das, was wir berechnen können, das wir Händen halten, und wir meinen, das sei die wirkliche Wirklichkeit. Und dabei erliegen wir ja einer gewissen optischen Täuschung. Ja, so wie man sich auch täuschen kann im Hinblick auf die Temperatur. Es gibt ja diesen Ausdruck der gefühlten Temperatur. Das heißt, es kommt einem wahnsinnig kalt vor und in Wirklichkeit ist es gar nicht so kalt. Die gefühlte Temperatur entspricht nicht immer der wirklichen Temperatur. Und das Ganze kann man nur klären durch ein entsprechendes Messinstrument, um das zu klären. Wie warm ist es nun wirklich? Wir können uns so schnell täuschen und genau so brauchen wir einen Maßstab, ein Messinstrument, um zu erkennen, was denn nun die wirkliche Wirklichkeit ist. Und dieser Maßstab ist die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist unser Thermometer, das uns sagt, du, die wirkliche Wirklichkeit ist nicht nur das und nicht in erster Linie das, was du siehst mit deinen Augen, sondern die entscheidende Wirklichkeit ist die, dass Jesus, der Auferstandene, bei dir ist und lebt und du in seiner Hand bist. Und das macht Jesus seinen Leuten hier deutlich. Er sagt, die wirklichen Entscheidungen, die fallen in der unsichtbaren Welt. Du bist in meiner Hand. Das hat der Herr ihnen ja schon vor der Kreuzigung mit anderen Worten beschrieben. In Johannes 15, da hatte Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, du bist in meiner Hand. Ohne mich könnt ihr nicht mal fischen. Ohne mich seid ihr nichts, ohne mich habt ihr nichts. Aber ich meine es gut mit uns. Und du bist in meiner Hand, das ist also einmal eine Begrenzung. Wir sind abhängig vom Herrn. Aber das ist auch zugleich eine enorme Verstärkung und Beglaubigung und Ermächtigung. Denn wenn Jesus sagt, du bist in meiner Hand, dann heißt das, mein ganzer Alltag ist umgeben von ihm und seiner Wirklichkeit. Du bist in meiner Hand, das heißt, du bist eben immer in meiner Hand. Du bist abhängig von mir, aber du bist auch geschützt von mir. Der Alltag des Christen ist umgeben von der Allmacht des Christus. Der Alltag des Christen ist umgeben von der Allmacht des Christus. Und das heißt jetzt nicht, dass er alle Hindernisse aus unserem Wege räumen würde, damit wir es nur noch bequem haben oder alle unsere Wünsche erfüllen würde, damit wir nur noch genießen können. Aber es heißt eben, dass der Herr wirklich alles zu unserem Besten fügt. Und dass mir von Montag bis Sonntag und von Sonntag bis Montag nichts anderes begegnen kann, als in seiner Kontrolle liegt. Und letztlich an ihm vorbei muss.
Pastor Heinrich Giesen, der in den 60er Jahren die Berliner Stadtmission leitete, der hatte in der Gedächtniskirche zu seiner Zeit Andachten eingeführt. Also Sie wissen, Gedächtniskirche in Berlin, mitten im Zentrum der Metropole, in der Hektik des Berliner Alltags, ein paar Minuten Andacht mit Pastor Heinrich Giesen. Und dann saßen sie da vor ihm. Die Manager, die Schüler, die Studenten, die Hausfrauen nach dem Einkauf, die Rentner, sie saßen da alle. Und dann kam Heinrich Giesen eines Tages in diese Antwort und er sagte nur kurz, Hausfrauen. Und alle Hausfrauen guckten sehr hoch. Und Giesen sagte, Küche, Waschmaschine, Geschrei, Windeln, Dreck, Ärger, immer dasselbe, das ist ihre Lage. Und die Frauen nickten. Und dann sagte Giesen, Manager. Und die Manager schauten alle auf. Und Giesen sagte, 4 Telefone, Sekretärin, hübsche Sekretärin, 19 Stunden am Tag Arbeit, gehetzt sein, Termine, Herzbeschwerden, das ist ihre Lage. Und die Manager nickten. Und dann ging es immer weiter. Jeder war plötzlich dran. Wir können das endlos weiterführen. Ja, Schüler, Angst vor der nächsten Klassenarbeit, Streit mit Eltern zu Hause, Druck von der Clique, Alkohol, ungewisse Berufsaussichten, das ist eure Lage. Oder Rentner, Senioren, Kräfte werden weniger, Einsamkeit kommt, Lebenskreis immer weiter angeschränkt, Angst vor Krankheit und Sterben, das ist ihre Lage. Und dann, als die Andacht in der Gedächtniskirche fertig war, da richtete Giesen sich auf und sagte nur noch einen Satz. Jesus spricht, ich bin der Herr deiner Lage. Und damit war die Andacht beendet. Und die Leute gingen bestürzt aus der Gedächtniskirche hinaus und fragten sich, ist das wahr? Ist das wahr? Gibt es wirklich einen Gott, der sich um mein kleines Leben kümmert und der Herr meiner Lage ist? Gibt es einen Gott, der sich um meine Alltagsprobleme schert und der bei mir eingreifen kann? Und genau das will der Herr Jesus den Jüngern in dieser Situation deutlich machen. Du bist in meiner Hand. Du bist abhängig von mir, aber in dieser Abhängigkeit bist du auch geborgen. Und das heißt, wenn sie mit Jesus Christus leben, dann steht das felsenfest über ihrer ganzen nächsten Woche. Du bist in meiner Hand. Und das ist jetzt die Frage, wie reagieren sie darauf? Was löst das bei ihnen aus? Als Petrus das begreift, da hält es ihn nicht mehr draußen im Boot. Er schmeißt sich ins Wasser, impulsiv wie er ist, lässt er die Fische Fische sein und schwimmt zu Jesus ans Ufer. Es reicht ihm also nicht aus, da normal mit dem Boot dahin zu rudern, sondern er schwimmt voraus dem Herrn entgegen. Und er hat, aber das ist auch interessant, hier steht, er hat sich das Obergewand drüber gezogen und dann ist er ins Wasser gesprungen und die 90 Meter hat er dann zurückgelegt. Vielleicht so halb geschwommen, dann am Ende wird er gelaufen sein. Wieder so ein interessantes Detail. Johannes war dabei, er hat es gesehen, er erinnert sich dran. Warum zieht der Petrus sich das Obergewand an? Man könnte doch denken, er packt es irgendwie ins Boot und sagt, pass drauf aus, ich schwimme schon mal los. Ich denke, weil er begriffen hat, auch wenn Jesus mittendrin ist in meinem Alltag, bleibt er doch Jesus. Bleibt er doch Gottes Sohn. Ja, das ist nicht so eine plumpe Vertraulichkeit. Petrus will wenigstens das Obergewand bei sich haben. Also Respekt und Liebe zu Jesus, das gehört zusammen. Da tut eins dem anderen keinen Abbruch. Und auch die anderen Jünger kommen dann schnell hinterher. Sie machen das Netz wahrscheinlich außen am Boot fest und ziehen es an Land. Und kaum angekommen, erleben sie schon die nächste Überraschung. Vers 9. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Jesus hat für sie das Frühstück vorbereitet. Ist hochinteressant. Wir können uns alle vorstellen, wie das so ist, wenn wir zum Beispiel eine Nachtfahrt hinter uns haben. Und dann kommen wir übermüdet irgendwo an und wir werden empfangen mit duftendem Kaffee und frischen Brötchen. Das ist eine Nachricht, das ist ein Willkommen. Und genauso macht es Jesus hier mit seinen Jüngern. Das ist auch eine Predigt ohne Worte. Jesus will ihnen einprägen in diesen Minuten, als sie vom Rudern und vom Schwimmen wahrscheinlich noch ganz schön schwer atmen und die Spuren der Arbeit noch an ihren Händen kleben. Alltag mit Jesus heißt auch, du bist in meiner Fürsorge. Und das ist das Dritte. Du bist in meinem Blick, du bist in meiner Hand, du bist in meiner Fürsorge. Können Sie sich auch aufschreiben, wenn Sie zu Jesus gehören, dann gilt das für Sie auch. Wer mit Jesus lebt, der kann sich darauf verlassen, dass Jesus sich um ihn kümmert. Und dass Jesus weiß, was Sie brauchen. Er hat mal gesagt in der Bergpredigt, die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Das ist bei manchem schwerer und bei manchem leichter, aber sie sind gezählt. Und das betrifft auch die ganz praktischen Dinge. Manche Leute denken, dass es gar nicht erlaubt ist oder lächerlich ist oder übertrieben ist, mit ganz gewöhnlichen, normalen Anliegen zum Herrn Jesus zu kommen. So als ob Jesus Christus nur für die klassischen religiösen Anliegen zuständig wäre und das andere müssten wir schon gefälligst mit uns selbst ausmachen. Vielleicht kennen Sie auch diesen verbreiteten Spruch, Gott hat keine Hände, wir sind seine Hände, Gott hat keine Füße, wir sind seine Füße und so weiter. Das ist Nonsens. Hier in der Morgenfrische am See, da zeigt Jesus genau das Gegenteil. Noch bevor sie ihren Fisch an Land ziehen, hat er ein Frühstück für sie vorbereitet. Er hat das Feuer angezündet, er hat das Brot besorgt und er schärft ihnen diese Lektion ein. Auch jetzt, wo ich auferstanden bin, auch jetzt, wo ich nicht mehr tagtäglich mit euch durch die Lande gehe, will ich trotzdem für euren Alltag sorgen. Du bist in meiner Fürsorge, sagt Jesus. Wenn Ebbe in deiner Haushaltskasse ist, wenn dein Auto kaputt ist und du nicht weißt, wie du die nächste Rechnung bezahlen sollst, wenn dein Arbeitsplatz plötzlich in Gefahr gerät, wenn eine Krankheit kommt, mit der du nicht gerechnet hast, wenn du Schwierigkeiten hast, mit deinem Alleinsein fertig zu werden, wenn die Kinder plötzlich Schulprobleme mit nach Hause bringen, wo du gar nicht weißt, wie das jetzt über die nächsten Wochen hinweg gelöst werden soll, wenn du Angst hast vor der Führerscheinprüfung oder dich ärgerst, weil du durchgefallen bist und die nächste Führerscheinprüfung wartet oder Klausuren kommen oder ein Forschungsprojekt oder was auch immer. Du bist in meiner Fürsorge, sagt Jesus. Ich sehe deine Situation und ich weiß, was du brauchst. Spurgeon hat mal gesagt, es ist für einen Vater nichts Kleines in dem, was sein Kind bewegt. Und das gilt für unseren Vater im Himmel ganz genauso. Es gibt eine Begebenheit, die das hervorragend belegt und illustriert. Der Missionar Carl Studd, also S-T-U-D-D geschrieben, war in Afrika. Er wurde älter und älter und er bekam Probleme mit seinen Zähnen. Der gute Missionar brauchte eigentlich ein Gebiss. Aber er bekam kein Gebiss und er musste seine Missionsarbeit tun. Und so ernährte er sich, das muss grausig gewesen sein, zeitweilig vorwiegend von Wassersuppen. Und dann legte man ihm nahe, in die Heimat zu reisen und sich behandeln zu lassen. Aber Stad wusste, es geht jetzt nicht. Ich muss hier bei meinen Leuten bleiben. Es ist momentan keiner da, der mich vertreten kann. Und dann sagt er, wenn Gott es für nötig hält, dass ich neue Zähne bekomme, dann wird er schon dafür sorgen. Wenige Monate später zog der Zahnarzt Buck dem Heimatkomitee, also vor das Heimatkomitee dieser Mission und er bot ihm seine Dienste für Innerafrika an. Und dem Zahnarzt Buck wurde gesagt, tut uns leid, Sie kommen 10 Jahre zu spät, Sie sind zu alt. Daraufhin verkaufte dieser Zahnarzt seine Praxis und ging auf eigene Kosten nach Afrika, weil ihn die Missionsgesellschaft nicht senden wollte. Und dann ließ er sich einige Zeit an der Kongo-Mündung nieder, versorgte die Leute dort mit zahnärztlicher Hilfe und verdiente sich das Geld für die Weiterfahrt. Und unterwegs dann im Inneren Afrikas begegnete er im Boot eines Eingeborenen, Sie können es ahnen, eben dem Missionar Carl Studd. Sie waren ganz begeistert, einen Christen zu treffen, sie beteten zusammen, tauschten sich aus über ihre Situation und dabei kam natürlich das Problem mit dem Gebiss zur Sprache. Und Buck sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Ja, Gott hat mich offensichtlich nicht nur nach Afrika geschickt, um das Evangelium zu verkünden, sondern auch, um Missionar Studd ein Gebiss zu bringen. Ich habe alles dabei, ich werde es Ihnen anfertigen. Und Studd hat dann einige Zeit später gesagt, ist das nicht unvorstellbar? Gott schickt einen Zahnarzt in das Innere Afrikas, um nach den Zähnen seines Kindes zu sehen, das ihn braucht. Du bist in meiner Fürsorge, sagt Jesus. Du bist in meiner Fürsorge. Das geht natürlich nicht immer in dieser dramatischen Weise, aber es gilt grundsätzlich. Und wir können daran lernen, was es bedeutet, im Alltag mit Jesus zu leben, dass wir uns auf seine Fürsorge wirklich verlassen können. Manchmal können wir das kaum glauben, wie groß diese Fürsorge ist. Und so wirkt es auch bei den Jüngern. Es hat fast den Anschein, als ob Jesus sie nochmal ermutigt, das auch anzunehmen. Vers 12 hier, als ob Jesus sagen wollte, nun frühstück doch mal. Ja? Vers 12, kommt und haltet das mal. Und als die Jünger dann da sitzen, kommt Jesus und bedient sie. Vers 13, und gibt ihnen das Brot und händigt ihnen die Fische aus. Er will deutlich machen, du bist in meiner Fürsorge. Und wieder sehen wir diese Nähe zu Jesus und das Staunen über seine Fürsorge, das ist begleitet von einer großen Ehrfurcht. Im Alltag mit Jesus zu leben, bedeutet eben nicht eine plumpe Vertraulichkeit ihm gegenüber an den Tag zu legen. Wir wissen immer noch, er ist der Herr. Und das gehört beides zusammen. Und aus diesem Vers 12, da hören Sie richtig die Scheu heraus. Spricht Jesus zu ihnen, kommt, haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Verstehen Sie, dieser Respekt, diese Scheu wird deutlich vor dem Wunder der Auferstehung. Ja, es war derselbe Jesus, mit dem sie 3 Jahre lang unterwegs gewesen waren. Und zugleich war diese besondere Hoheit Jesu für sie jetzt noch deutlicher spürbar. Und diese ganze Situation unterstreicht nochmal, wie wichtig es für die Jünger war, dass Jesus ihnen jetzt half, mit dieser neuen Situation fertig zu werden. Auch in dieser neuen Hoheit und Allmacht bin ich doch ganz nahe dran an deinem Alltag. Du bist in meinem Blick, du bist in meiner Hand, du bist in meiner Fürsorge. Liebe Gemeinde, auch wir brauchen diese Vergewisserung dringend. Ja, wir müssen nicht diese Umbruchssituation mitmachen wie die Jünger. Unsere Schwierigkeit liegt eher daran, dass wir Jesus Christus noch nie mit unseren eigenen Augen sehen konnten. Das ist eher unsere Schwierigkeit. Und dass bestimmte Leute uns immer wieder einreden wollen, Jesus sei auch nur ein sterblicher Mensch gewesen und gar nicht wirklich auferstanden. Das ist eher unsere Schwierigkeit. Diese Schwierigkeit hatten die Jünger nicht, sie hatten ihn gesehen. Aber umso wichtiger ist es auch für uns, dass uns das Neue Testament immer wieder vor Augen führt, Jesus ist wirklich Gottes Sohn, er ist wirklich auferstanden. Und er ist wirklich in der Lage und willens, deinen Alltag fest in seinen Händen zu halten. Und er ist wirklich da, auch wenn du es manchmal nicht spürst. Er ist der Herr an deiner Seite. Es besteht eine echte Lebensverbindung zwischen dir und deinem Herrn Jesus Christus. Und dann ist noch ein letztes, was Jesus den Jüngern über den neuen Alltag zeigt. Das wollen wir zum Schluss noch sehen. Jesus sagt ihnen auch, du bist in meinem Dienst. Das ist das vierte. Du bist in meinem Dienst. Denn schauen Sie, als die Jünger aus dem Boot steigen und Jesus fürsorglich alles vorbereitet hat, was macht er da nicht? Da übergeht er nicht die Fische, die sie selber mitgebracht haben. In Vers 10 heißt es nämlich, also er hat alles vorbereitet und dann spricht Jesus zu ihnen, bringt auch von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Er selbst sorgt für das eigentliche Essen. Aber sie dürfen ihre Gaben mitbringen. Er bezieht sie mit ein und macht ihnen deutlich, jawohl, ich will euch beteiligen. Er würdigt sie dadurch, dass sie auch etwas zum Mahl beitragen dürfen. Wissen Sie, Jesus Christus hätte unseren Dienst nicht nötig. Er hätte von keinem von uns den Dienst nötig. Er kann sein Reich bauen ohne mich und ohne sie. Das ist für Jesus Christus eine Kleinigkeit. Er braucht uns nicht. Das wissen wir. Aber er will mit uns bauen. Er würdigt uns dessen, dass er uns einbezieht. Er sagt, komm, mach mit, komm, diene mir. Er will ausdrücklich deinen Dienst und meinen Dienst. Das ist die größte Ehre, die es für uns gibt, dass wir im Reich Gottes dienen dürfen. Und indem er uns in diesen Dienst nimmt, wird das Verhältnis zwischen ihm und uns natürlich auch immer enger. Und Petrus lässt sich das nicht lange sagen. Er ist als erster beim Boot. Und so holen sie die reiche Beute wirklich ein, Vers 11. Und Petrus stieg hinein, zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Das ist ein Riesenfang. Und wir wundern uns über diese Zahlenangabe. Aber das ist wieder so ein Detail des Augenzeugen. Ja, vielleicht hat einer gesagt, oh, das ist ja enorm, lass uns doch mal zählen. Und dann haben sie angefangen zu zählen und gesagt, jetzt wollen wir wissen, wie viele es sind. Und dann kam am Ende die Zahl 153 heraus. Und das haben sie sich gemerkt, vielleicht auch irgendwie aufgeschrieben. Und wissen Sie, drei Begegnungen hatte Jesus mit den Jüngern in bestimmten Zusammenhängen und dann kamen noch mehrere dazu. Aber drei schildert Johannes, sieben Jünger sind dabei, 200 Ellen ist das Boot entfernt vom Strand und 153 Fische werden gefangen. Das sind ganz präzise Zahlen und Angaben, die Johannes hier macht. Und wissen Sie, ich bin fast sicher, in diesem Moment, da haben sich Petrus und Co. an eine Sache erinnert, die schon drei Jahre zurücklag. Wissen Sie welche? Lukas 5 wird das berichtet. Da gab es eine ähnliche Situation. Da hatten sie nämlich die ganze Nacht gefischt, vergeblich. Und dann war Jesus gekommen und hatte ihnen einen großen Fangerfolg verschafft. Und damals hatte Petrus sich so erschrocken vor der Macht Jesu. Und Jesus hatte Petrus gleich in Dienst genommen und hat ihm gesagt, Petrus, pass auf, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Von jetzt an wirst du Menschen herausfischen aus dem Meer ihrer Sünde und Verlorenheit. Und an diesen Satz muss der Petrus jetzt einfach gedacht haben. Das ist gar nicht anders möglich. So braucht Jesus das hier gar nicht zu wiederholen, diesen Auftrag. Jetzt geht ihr und werdet Menschenfischer. Das war ganz klar, was demnächst den Alltag von Petrus und seinen Leuten ausmachen würde. Geht hin und werdet Menschenfischer. Das würde ihren Alltag mit Jesus ganz entscheidend bestimmen. Sie würden rausgehen, sie würden losmarschieren und öffentlich predigen und zur Umkehr zum Auferstandenen einladen. Und so wie unter den 153 Fischen sicherlich die verschiedensten Arten und Exemplare waren, so würden die Jünger auch in Zukunft das rettende Netz des Evangeliums über viele, viele verschiedene Menschen werfen. Und das würde ihren Alltag mit Jesus bestimmen. Alle Völker zu Christus rufen. Das heißt, es auch für uns. Alltag mit Jesus bedeutet, du bist in meinem Dienst. Du bist berufen zum Menschenfischer. Du bist berufen, Menschen herauszuretten aus dem Meer der Sünde und Verlorenheit. Und Walter Lüthi hat das so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, was für eine Ermutigung dieses volle Netz für Petrus sein musste. Du wirst, wie die Jünger bei ihrem Dienst als Menschenfischer, noch manchen Schweißtropfen vergießen, noch manchen Seufzer ausstoßen. Du wirst noch manche Nacht durchwachen. Du wirst noch genug auf dein eigenes Unvermögen stoßen. Und dennoch steht über deinem Dienst diese Verheißung, dass er nicht ins Leere läuft. Wenn du bereit bist, Jesus zu dienen, dann wird er dafür sorgen, dass du nicht im Trüben fischst. Und die Ewigkeit wird es an den Tag bringen, was du beitragen durftest, um Gottes Rettungsnetz mit Menschen zu füllen. Liebe Gemeinde, was für ein Alltag wird uns hier in Aussicht gestellt? Nicht für irgendeine ferne Zukunft, sondern schon jetzt, das gilt schon jetzt, Alltag mit Jesus. Und diese vier Zusagen, die Jesus seinen Leuten in dieser Begebenheit macht, die macht er durch sein Wort uns heute Morgen genauso. Wenn Sie zu Jesus Christus gehören, dann sagt er Ihnen, du bist in meinem Blick, du bist in meiner Hand, das heißt, du bist abhängig von mir, aber darin geborgen. Du bist in meiner Fürsorge und du bist in meinem Dienst. Du darfst und sollst Menschen fischen für die Ewigkeit. Es gibt viele Menschen, die sehnen sich nach dieser intensiven Beziehung zu Jesus. Aber sie haben manchmal den Eindruck, mein Alltag erdrückt mich. Mein Alltag erdrückt mich so sehr, dass von Jesus im Alltag nicht mehr viel übrig bleibt. Was können Sie tun? Es gibt nur eine Möglichkeit. Sagen Sie es dem Herrn Jesus selbst. Sagen Sie es dem Herrn Jesus selbst, denn er hat die Macht, Ihr Leben zu verändern. Und nutzen Sie diese Anlaufstellen, die Jesus Ihnen gibt. Er lädt uns doch ein, zu ihm zu beten jeden Tag. Er lädt uns doch ein, sein Wort zu lesen. Und sei es nur in kleinen Portionen, jeden Tag. Er will doch dadurch diese Verbindung zwischen ihm und uns stärken. Das bietet er uns doch an. Und darum bitten Sie Christus darum, dass er aus Ihnen einen richtigen Straßenbahnchristen macht. Wissen Sie, was ein Straßenbahnchrist ist? Hier in Hannover gibt es ja noch an einigen Stellen die Straßenbahn, nicht nur U-Bahn. Da verlaufen ja über den Schienen Stromleitungen bei der Straßenbahn, also die Oberleitungen. Und solange die Straßenbahn Kontakt mit der Oberleitung hat, solange hat sie Kraft und fährt. Auch wenn es Steilwerk angeht, die Straßenbahn fährt. Und so sind die Straßenbahnchristen. Die Straßenbahnchristen haben beständigen Kontakt mit der Oberleitung. Sie haben den Kontakt zu Jesus Christus. Sie beten zu ihm, sie vertrauen auf ihn. Und darum ist ihr Alltag geprägt von Jesus. Und auch wenn steile Anstiege und Durststrecken kommen, bleibt ihre Straßenbahn nicht stehen. Das Gegenteil von den Straßenbahnchristen, was meinen Sie, das sind die Autochristen. Die tanken einmal auf, an der Tankstelle, vielleicht im Gottesdienst, im Hauskreis oder so. Und dann düsen sie wieder ab in den Alltag. Und sie fahren, solange sie irgendwie mit der Kraft klarkommen. Und wenn die Kraft wieder nachlässt und der Sprit wieder weggeht, ausgegangen ist, dann kehren sie wieder zurück zur Tankstelle und tanken wieder auf. Das sind die Autochristen. Diese Autochristen erfahren aber nie die Freude eines echten Alltags mit Jesus. Und das ist wirklich den Straßenbahnchristen vorbehalten, die ständige Verbindung zur Oberleitung haben und so Tag für Tag von Jesus begleitet und bewahrt werden. Manchmal spüren wir diese Verbindung auch nicht, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass sie da ist und wir dürfen den Herrn immer anrufen. Und darum möchte ich das Ihnen, aber auch mir selbst ans Herz legen. Lassen Sie uns darum beten, dass der Herr uns immer mehr zu solchen Straßenbahnchristen macht, die Verbindung mit ihm immer regelmäßiger suchen. Und dann werden wir staunen. Wir werden staunen wie die Jünger, wie fürsorglich und liebevoll Jesus Christus auf uns eingeht, mitten im Alltag. Und unser Respekt und unsere Ehrfurcht vor Jesus werden wachsen, mitten im Alltag. Und wir werden gleichzeitig merken, dass Jesus Christus unser Freund ist. Und dass es stimmt, was ein irischer Christ, Joseph Screven, im 19. Jahrhundert gedichtet hat über seinen Alltag mit Jesus. Er hatte große Ehrfurcht vor dem auferstandenen Herrn. Er wusste, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der heilige Retter, vor dem wir uns beugen müssen und dürfen und den wir anzubeten haben. Und dieser Herr ist zugleich unser lieber Freund, der uns durch den Alltag trägt. Und so hat Joseph Streeven dann dieses Lied geschrieben: Welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus. Fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen, und wir gehen ins Gebet, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Der Herr, er ist wirklich da. Und das gilt auch für die neue Woche, die vor dir liegt. Amen. Lassen Sie